Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute die Predigt halten können, weil es ein Thema ist, das uns beide sehr bewegt und beschäftigt. Und so wollen wir einsteigen miteinander.
Ja, unser Thema heißt heute Gottes Vaterherz. Und da geht es darum, einmal, wer ist Gott und wie ist Gott? Und wir knüpfen mit der heutigen Predigt an einen Satz an, den Peter Kardl in der Anmoderation letzten Sonntag gesagt hat. Heute haben wir einen wunderschönen Tag, hat er gesagt. Jubilate. Die Natur gibt ihr Bestes und wir können uns freuen und mitjubeln. Aber auch wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn dich Sorgen und Probleme erdrücken wollen, Gott ist immer für dich da und er legt seinen Arm um dich. Und diesen Aspekt seines Wesens wollen wir uns heute Morgen ein bisschen genauer anschauen. Gott ist unendlich in seiner Größe. Wir haben es gerade eben in diesem Chorus gesungen. Mit unserem Verstand können wir ihn absolut nicht erfassen. Seine Schöpfermacht und seine Kreativität, auch seine Wahrheit und Klarheit, auch seine Heiligkeit und das sind noch viel, viel mehr Aspekte seines Wesens. Und einen Aspekt seines Wesens will ich uns heute etwas genauer vor Augen malen, damit wir ihm von ganzem Herzen vertrauen können. Aber bevor ich da einsteige, habe ich zuerst eine kurze Frage für dich ganz persönlich. Nämlich, welche Gefühle und Gedanken kommen dir, wenn du an Gott und an deine Beziehung zu ihm denkst? Lass deine Gedanken jetzt einmal und auch deine Gefühle ganz spontan und ehrlich hochkommen. Beurteile sie nicht theologisch oder moralisch, sondern betrachte einmal kurz, was jetzt in deinem Herzen an Empfindungen und Gedanken da ist, wenn du an Gott und deine Beziehung zu ihm denkst. Wir kommen später auf deine Gedanken zurück. Gott sagt von sich, dass er die Quelle des Lebens ist und dass er das für jeden Menschen sein will. Im Buch Jeremia beklagt Gott, dass sein Volk Israel seine Kraft und seinen Lebenssinn nicht mehr bei ihm suchen wollen. Gott sagt, mich die Quelle haben sie verlassen. Dabei fließt doch aus mir Wasser, das Leben schenkt. Aber stattdessen haben sie sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten. Also ich spüre in diesen Worten den tiefen Schmerz, den Gott über sein Volk hat. Und im Buch der Offenbarung lesen wir, wie Gott sagt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und überleg mal oder fühl mal nach, wenn du an einem heißen Tag ohne Getränke länger unterwegs bist, bekommst du mit der Zeit einen riesigen Durst. Und wenn es schlimmer wird, dann wird dein Mund trocken und zuletzt wirst du richtig erschöpft und schlapp. Und wenn du dann auf eine Quelle oder auf einen Bach stößt, was für eine riesige Erleichterung und Freude, jetzt endlich Wasser zu schöpfen und zu trinken. Und so eine Quelle will Gott für uns sein. Nicht nur, wenn wir uns erschöpft fühlen, sondern er will immer, immer, immer so eine Quelle für uns sein. Aber die Frage ist, kannst du das in deinem tiefsten Herzen glauben, dass Gott so ist, dass er so für dich da sein will, dass er so für dich sorgen will? Unser Bild von Gott wird von verschiedenen Dingen geprägt. Zum Beispiel von unserer kirchlichen Tradition, je nachdem, in welcher Gemeinde du zum Glauben gekommen bist, kann es sein, dass du vor allem einen Gott kennengelernt hast, der sehr ernst ist. Vielleicht auch, dass es in seiner Gegenwart richtig bedrückend ist. Eine starke Prägung erhalten wir auch von den Eltern. Besonders, wenn unsere Eltern bewusste Christen waren oder sind.
Im Säuglingsalter und in der Kindheit modellieren Mutter und Vater unser Bild von Gott, im Guten wie auch im Negativen. In ihrem Verhalten und ihren Taten sehen wir sozusagen, wie Gott ist. Sie sind die erste und grundlegende Autorität im Leben der Kinder. Alle späteren Erfahrungen und Ereignisse mit Autoritätspersonen interpretieren wir erst einmal unbewusst durch diese Brillengläser. Auch die Autorität Gottes interpretieren wir erst einmal durch diese Erfahrung. Wenn wir erwachsen sind, ist uns vom Verstand her bewusst, dass es richtig ist, an Gottes Liebe zu glauben. Wir haben auch gehört, dass es sein Wunsch ist, uns zu segnen. Und trotzdem kann es sein, dass unser Herz sagt, Gott ist genau wie mein Vater oder meine Mutter. Letztlich haben sie mich immer wieder enttäuscht oder im Stich gelassen und wir sind dann nicht imstande, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Die Erfahrung mit unseren Eltern haben uns bildlich gesprochen getönte Brillen verpasst. Und so haben nicht wenige Christen Schwierigkeiten, eine innige Beziehung mit Gott, dem Vater, einzugehen. Sie pflegen eine Beziehung zu Jesus, aber sie haben keinen so richtigen Zugang zum Vater. Und die Ursache ist oft ein Mangel an Elternliebe. Das hat dann häufig zur Folge auch einen Mangel in der Beziehung zu Gott. Im Kopf wissen Christen, die so geprägt sind, dass Gott mit seiner ganzen Liebe zu uns kommen will. Da ist sozusagen ein See des Segens, ein See der Liebe. Aber in ihrem Herzen, da bilden Balken einen Damm, der ihre Beziehung mit Gott blockiert. Und so empfangen sie nur ein Rinnsal von dem, was Gott geben will. Sie wollen Gott zwar vertrauen, sie wollen nah bei ihm sein, in enger Gemeinschaft mit ihm leben, aber tief in ihnen ist Zweifel. Und sie können sich nicht vorstellen, dass er sie wirklich so liebt. Sie fühlen sich immer schuldig vor ihm. Sie fühlen sich nicht wirklich angenommen und geliebt. In ihrem Herzen ist immer eine gewisse Furcht vor Gott, ob sie ihm wohl genügen können. Und das kann mit Erfahrungen in der Kindheit mit den eigenen Eltern zusammenhängen. Oft, ohne dass einem diese Zusammenhänge bewusst sind. Und das ist nicht nur eine psychologische Erkenntnis, sondern wir sehen diesen Zusammenhang auch in der Bibel. Und dazu habe ich zwei Beispiele. Als die Jünger Jesus bitten, ihnen zu zeigen, wie sie beten sollen, sagt er zu ihnen, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es war Jesus wichtig, seinen Jüngern Gott als Vater vorzustellen. Sie sollten ihn nicht nur als den allmächtigen Herrscher kennen, als den, der Wunder tun kann, oder als den, dem nichts verborgen ist. Sie sollten ihn vielmehr auch als Vater kennen. Gott sehnt sich danach, als Vater bekannt zu sein. Ein Vater, dem man vertrauen kann und von dem er sich geliebt weiß. Im Hebräerbrief lesen wir, wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht, so geht Gott mit euch um. Und dann vergleicht der Schreiber dieses Briefes Gottes Erziehung mit der Erziehung unseres irdischen, menschlichen Vaters. Also Gott erklärt uns etwas über sich, über sein Wesen und sein Handeln anhand der Erfahrung, die wir mit unserem menschlichen Vater gemacht haben.
Und die Beziehung zu unseren Eltern, besonders zu unserem Vater, hat starke Auswirkungen auf die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Eine unserer Freundinnen, ich nenne sie einmal Marianne, hatte eine ziemlich schwierige Kindheit. Sie hat Vernachlässigung und Ablehnung durch ihren Vater erlebt. Und sie hat uns erzählt, wie sich das auf ihre Beziehung zu Gott ausgewirkt hat. Sie hat zu uns gesagt, als ich Christ geworden war, konnte ich gut mit Jesus gehen, einen Freund, einen Bruder haben, das tat mir gut. Aber den Vater, den konnte ich mir nicht wirklich vorstellen. Eigentlich gar nicht. Denn so eine tiefe Geborgenheit und Schutz bei ihm zu finden, wie andere das geschildert haben, das hatte ich nicht. Ich hatte immer das Bild des großen goldenen Thronsaals in mir. Da habe ich mich hinter einer der großen Säulen versteckt und mich nicht hervorgetraut. Ich wusste innerlich, es würde Schimpfe geben, wenn ich mich zeigen würde. Ich hatte ganz fest verinnerlicht, ein Vater sieht vor allem das Negative und schimpft und ich genüge sowieso nicht. Und für Marianne war es so befreiend, als sie nach und nach anhand von Gesprächen, guter Lehre entdeckte, wie Gott wirklich als Vater für sie da ist. Und manche müssen diese Zusammenhänge für sich erkennen, um in eine natürliche, herzliche Beziehung zu Gott Vater kommen zu können. Für andere hat dieser Aspekt eine weniger große Bedeutung.
Für mich selbst war dieses Thema ein Schlüssel in meiner geistlichen Entwicklung. Es war für mich so befreiend, als ich angefangen habe zu begreifen, dass Gott mich als sein Kind liebt. Dass er mich nicht wegen meiner Taten oder Leistungen liebt, sondern einfach, weil ich sein Kind bin. Ich kann gar nichts tun, was seine Liebe mir gegenüber größer macht. Er liebt mich sowieso immer maximal. Und ich kann auch nichts tun, was seine Liebe zu mir kleiner macht. Wenn ich auf falschen Wegen gehe, da geht er mir nach, dann muss ich vielleicht harte Konsequenzen erleben und tragen von dem, was ich getan habe, aber es ändert nichts an Gottes Liebe zu mir. Außer den Prägungen durch unsere Eltern gibt es natürlich auch ganz andere Gründe, ganz andere Balken in unserem Herzen. Viele Menschen wollen ihr Leben Gott nicht rückhaltlos, ohne Vorbehalte unterstellen. Sie wollen zwar mit Gott leben, aber sie wollen doch auch selber über ihr Leben bestimmen. Sie befürchten letztendlich, dass sie etwas verlieren, wenn sie Gott Herr sein lassen in ihrem Leben, wenn sie Gott die Führung ganz übergeben. Und dadurch blockieren sie den Segen, den Gott ihnen geben will. Wirkliche Freude in Gott, die kann man nur erfahren, wenn man sein Leben ganz unter seine Herrschaft und Führung stellt und wenn man bereit ist, Sünde aus dem Leben hinauszuwerfen. Das kann Unehrlichkeit sein oder Habgier. Es kann Sexualität außerhalb der Ehe sein. Oder ein Hobby, das mir wichtiger ist als Zeit mit Gott. Alles Mögliche kann es sein. Und egal, ob wir durch bewusste Sünde in unserem Leben ein falsches Gottesbild haben oder durch Prägungen in unserer Kindheit, Gott sehnt sich danach, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist.
Ja, und lasst uns jetzt ein paar dieser falschen Bilder von Gott anschauen und dann aber Gottes Wahrheit dagegen stellen. Ein Bild von Gott kann sein Gleichgültigkeit, vielleicht ein abwesender Vater. Er hat kein wirkliches Interesse an mir. Und Gottes Wahrheit sagt, als Paulus in Athen war, hat er den Athenern von Gott erzählt. Unter anderem sagte er zu ihnen, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Meine 96-jährige Mutter ist schon fast 20 Jahre Witwe. Und sie lebt allein in ihrem Haus. Und kürzlich hat sie zu mir gesagt, weißt du, ich habe ja meinen Eberhard, so hat mein Papa geheißen, nicht mehr. Aber jeden Abend, wenn ich mich schlafen lege, sage ich zum himmlischen Vater, Eberhard ist jetzt nicht mehr da, aber du bist bei mir. Ich bin nicht allein. Und so schläft sie ein. Sie sagt, ich bin nicht allein. Der Vater im Himmel ist bei mir. Dann ein anderes falsches Bild von Gott kann sein, Gott ist alt, er ist jenseits meiner Realität und er versteht mich gar nicht. Vielleicht ist da auch Rebellion gegen den Alten da. Gottes Wahrheit sagt, in der Bibel begegnen wir immer wieder Menschen, die ein großes Vertrauen in den Durchblick haben, den Gott hat, und in seine gute Absichten, weil sie ihn so erlebt haben. David betet zum Beispiel, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich habe das übrigens eine Zeit lang, monatelang gebetet und Gott hat mir einiges gezeigt. Das war super. Und spürt ihr das große Vertrauen, das er Gott gegenüber mit diesen Worten ausdrückt? Auch wir dürfen so ein Vertrauen haben, dass nämlich das Vertrauen, dass er durchblickt, was mit uns passiert und passieren soll und dass er nicht total unrealistisch ist.
Ja, noch ein anderes falsches Gottesbild, ein korrumpiertes, ein verbogenes, ein verschobenes. Ein Gott, der ständig kritisiert, ich genüge nicht. Und da ist Angst und Unsicherheit in mir. Aber Gottes Wahrheit dagegen zu setzen, das ist so gut. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, gelobt sei Gott, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei. Von ihm kommt aller Trost. Er ermutigt uns. Und vor so einem Gott brauchen wir keine Angst zu haben. Und Johannes spricht uns von Gott her zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und noch ein ähnliches falsches Bild. Gott beobachtet mich ständig, ob ich richtig lebe. Und da stecke ich vielleicht fest in einer frommen Gesetzlichkeit. Ich lebe in Angst und unter ständigem Leistungsdruck. Und dann schauen wir uns wieder an, was die Bibel über Gott sagt. Jesaja spricht es aus mit den Worten: Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Und da merkt man doch, Gott will uns einen guten Weg führen. Er kümmert sich um mich, damit mein Leben gelingt. Und so lesen wir es auch im Psalm 32. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Und ich spüre da zutiefst, wie Gott an mir interessiert ist. Er will mich führen und leiten. Und dabei ermutigt er mich auch, meinen Verstand und alle Begabungen, die er mir geschenkt hat, zu gebrauchen. Seine Leitung ist ja keine Diktatur. Und ich bin auch keine Marionette, wo er nur an den Fäden zieht, sondern er lockt und zieht und redet zu unseren Herzen, wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm zu sprechen, sein Wort aufzunehmen.
Wir hatten als erstes falsches Gottesbild, dass Gott wie ein gleichgültiger, abwesender Vater ist, der kein wirkliches Interesse an mir hat. Und ich möchte jetzt noch einen weiteren Aspekt seines Wesens dagegen setzen, nämlich: Gott hat Zeit und Interesse für seine Kinder. Und wir sehen das auch deutlich, wie Jesus gelebt hat. Johannes schildert uns, wie Jesus an einer Hochzeit teilnimmt und sich sogar um den Wein kümmert, der ausgegangen war. Er nimmt sich Zeit und teilt die Lebensfreude des Hochzeitspaars und aller Gäste. Und Jesus hat viel Zeit mit den Menschen verbracht, die er gelehrt hat. Bei Markus lesen wir, Jesus wählte 12 aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben. Und er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden. Also Jesus hat sie nicht nur zuerst alles Mögliche gelehrt, sondern er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sie teilhaben lassen an seinem Leben. Also ich genieße es, Zeit mit Jesus und dem Vater zu verbringen. Ich habe einen Sessel als ruhigen Ort und da rede ich mit Jesus und er redet mit mir. Und er sagt mir dann zum Beispiel: Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich an dir. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mir das richtig gut tut. Ja, und wir haben uns jetzt ein paar schlechte und falsche Bilder von Gott angeschaut. Dann haben wir das, was Gott uns durch die Bibel sagt, immer dagegen gesetzt. Und wenn du dich damit beschäftigst, was die Bibel über Gott sagt und auch wie Gott über dich denkt, dann kann Gottes Wahrheit dein Herz und auch deine Gedanken prägen und erfüllen. Und die Lüge der Minderwertigkeit, ich kann nichts, ich taug nichts, und alle Gedanken der Angst, auch der Bitterkeit, des Zweifels werden dann als Lüge entlarvt. Mit Gottes Wahrheit kannst du sie besiegen.
Ich habe das möglicherweise hier schon mal kurz erzählt, aber ich will es an der Stelle noch mal sagen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener hatte ich ganz, ganz viel mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen, mit Selbstverdammnis, Selbstablehnung. Ich habe mich so als Versager gefühlt, immer wieder so unfähig. Und dann hat Gott durch sein Wort zu mir gesprochen, zum Beispiel durch Römer 8, Vers 1, wo es heißt, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und das habe ich gebetet, immer wieder gebetet, wochenlang, monatelang, eigentlich sogar jahrelang, immer wieder. Und auch andere Worte, die, wenn ich die Bibel gelesen habe, die Gott so zu meinem Herzen geredet hat, ich habe mir die aufgeschrieben, habe die immer wieder gebetet. Und so hat dieses Negative, das in mir war, woher auch immer, warum auch immer, immer mehr an Kraft verloren. Und ich konnte mich immer mehr einfach in meiner Beziehung zu Jesus freuen, zum Vater freuen. Und ja, das war einfach toll. Und so will ich auch dir zusagen, Gott liebt dich tief und bedingungslos. Und er hat nur das Beste für dich im Sinn. Du kannst ihm vertrauen, dass seine Zusage in Römer 8, Vers 28 wahr ist. Dort schreibt Paulus, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Alles zum Guten mitwirken lässt. Und das kann sein, das ist dir jetzt gerade noch total verborgen. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, das steht ja zu dem im Widerspruch, was ich im Alltag gerade so erlebe. Und doch kann ich dir sagen, Gottes Wort ist wahr. Wenn du daran festhältst, wirst du es erleben. Das durfte ich immer wieder erfahren. Und so stelle ich zum Schluss die Frage, hast du Gott so kennengelernt schon? Und wenn das so ist, da kannst du voller Dankbarkeit sein. Weiter in der Beziehung mit ihm wachsen. Und wenn das nicht so ist, dann stellt sich die Frage, ist der Grund dafür vielleicht so ein falsches Gottesbild, das in deinem Herzen wirksam ist, auch wenn du vom Verstand her vielleicht was anderes denkst? Wir hatten ja schon erklärt, dass es dafür ganz unterschiedliche Gründe gibt. Es kann die Prägung durch die Eltern sein. Vielleicht ist in dir sogar ein richtiger Zorn gegen ihnen gegenüber da oder Ablehnung ihnen gegenüber. Andere Gründe können eben falsche Haltungen, verschiedenste sündhafte Dinge sein, die du in deinem Leben festhältst. Aber wenn du merkst, dass solche Dinge ein Grund sind, dass du blockiert bist, mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus in herzlicher Gemeinschaft zu leben, dann kannst du persönliche Schritte gehen. Bekenne Gott deine Blockaden. Sag sie ihm. Sprich mit ihm darüber. Und bitte ihn dafür um Vergebung. Bring alles zu Jesus und löse dich davon im Gebet und dann auch in deinem Verhalten. Gib in deinem Leben nichts Raum, was die Beziehung zu ihm, unserem Vater, trübt. Und wenn du das tust, dann wird er dir ein neues Herz und einen neuen Sinn, also eine neue Haltung, eine neue Einstellung schenken, damit du fähig wirst, Gott klar zu sehen. Und oft ist es auch sehr, sehr hilfreich, wenn du dir einen Seelsorger, eine Seelsorgerin suchst, mit dem du darüber sprechen kannst, wo er dann auch gemeinsam betet. Und wenn dir die Schwester oder der Bruder Vergebung und Segen zuspricht, dann ermutigt dich das und stärkt dich und lässt dich umso gewisser in der Wahrheit Gottes leben. Lass Gottes Vaterherz ganz neu zu dir sprechen. Und noch ein Vorschlag für den Alltag. Such dir doch eine Eigenschaft Gottes aus, die für dich, für dein Leben gerade wichtig ist. Und bitte Gott, dass es sie dir im Alltag immer mehr offenbart. Bet das immer wieder. Und guck dir das auch in der Bibel an. Studiere es. Was sagt Gott denn über sich und auch über seine Beziehung zu mir? Und sei so im Gespräch mit ihm, im Austausch. Und so wird deine Beziehung zu ihm immer inniger werden und tiefer und stärker und wird auch dein ganzes Leben beeinflussen. Weil das, was in dir ist, das strahlt auch nach außen. Da werden auch andere was davon merken. Und wenn dich jemand fragt, dann kannst du sagen, ja, Jesus ist in mir, der Vater ist in mir. Und die geben mir Kraft, die geben mir Zuversicht, die geben mir Hoffnung. Und Jesus, ich bete darum, dass jeder Einzelne hier das so ganz neu und tief aufnehmen kann, mit hineinnehmen in seinen Alltag. Ich danke dir, dass du gesprochen hast aus Liebe, weil du für uns bist. Danke von ganzem Herzen, dass du mit deinem Licht und deiner Wahrheit kommst, auch alle Dinge aufzeigst, die einfach nicht gut sind, die die Beziehung zu dir stören, die letztendlich auch unser Leben eher zerstören. Aber danke, dass du die Quelle bist, dass wir zu dir kommen dürfen, trinken, das aufnehmen, was du gibst. Und das stärkt unseren inneren Menschen, unsere Seele mit Freude, mit Kraft, mit Zuversicht. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.